Ich habe hier inzwischen noch hingeschrieben, immer einfach nicht alle, wir müssen ja wissen, wie die Exerzitien aufgebaut sind, dass man das ein bisschen sieht. Also es sind an sich 4 Wochen in der vollen Ausbildung, also 30 Tage. Und in der ersten Woche, dazu gehört auch das Prinzip und Fundament, das wir schon besprochen haben, dann geht es dort vor allen Dingen um die Sünde. Ignatius sagt, um eine dreifache Sünde, die man meditieren soll, erst die Sünde der Engel, dann die Sünde von Adam und Eva und dann die eigene. Über andere Leute Sünden lässt sich leicht nachdenken, nicht? Man soll aber auch über die eigenen dann nachdenken. Das ist dann die sogenannte zweite Woche, wobei extra sagt, die Wochen dauern so lange in der konkreten Durchführung, wie eben jetzt derjenige, der diese Exerzitien macht, da noch mit sich befasst und beschäftigt ist. Das muss der Exerzitienbegleiter merken, wann es weitergeht. Wie überhaupt das zu sagen wäre, das Exerzitienbuch ist kein Buch zum Lesen, so für normale Leute, sondern das ist eher, wie man gesagt hat, ein Kochbuch. Das ist an sich gedacht für denjenigen, der die Exerzitien gibt und begleitet. Also wenn da jemand mal hineinschaut, dass er da nicht zu enttäuscht oder verwundert ist, das ist eben nicht jetzt ein Buch, das man so lesen kann vom Baulich, sondern es ist ein Handbuch für den, der sie gibt. Aus seinen Erfahrungen, Ignatius selber hat das ja ausprobiert und versucht für die Gefährten, die er gewonnen hat und für dort weiter und hat das dort vorgeschrieben. Also Woche heißt hier nicht 7 Tage, sondern Woche heißt Abschnitt, je nachdem, wie lang der dauert. Dann geht es in der zweiten Woche um die Geheimnisse des Lebens Jesu. Das ist etwas, was in der modernen Theologie etwas zu kurz kommt. Man redet zwar von dem Mysterium der Inkarnation, die da auch hineingehört, davon reden, und dann wieder von Leiden und Auferstehung, aber dass das Leben selber Jesu auch ein Geheimnis und eine Offenbarung ist, das ist an sich nicht so weit verbreitet oder bewusst. Das nimmt er hier extra auf. Und in diesem Meditieren seiner Erfahrungen, sowohl der Gleichnisse, die er macht, die Wunder, die er wirkt, die Streitgespräche, die er führt und all das, da ist dann eingebettet dieser Ruf des Königs, die Bannerbetrachtung. Der sagt, es gibt eben, so hat er das eben so entworfen als ehemaliger Offizier, sagt, es gibt eben hier die Auseinandersetzung zwischen den Guten und den Bösen und der König Christus ruft also die Leute zu seinen Fahnen. Da können wir darum reden. In der dritten Woche geht es die ganze dritte Woche nur um das Leiden Jesu. Das ist natürlich schon schlau, wenn man wirklich, ich habe ja einmal in meinem Leben, das macht wirklich 30 Tage in Exerzitien, wenn man dann so eine Woche lang 7 Stunden am Tag das meditiert, durchgehend, danach ist man schon nicht mehr derselbe. Oder also schon noch derselbe, aber nicht mehr der gleiche, sagen wir mal so, nicht? Das ist schon bestimmt mit. Und dann ist die vierte Woche die Woche der Begegnung mit dem Auferstandenen, wobei, wie wir sehen werden, diese Begegnungen eben alle auf Sendung hinauslaufen. Es geht nicht darum, dass man eben da auf Tabor Hütten baut, wie das ja der Heilige Petrus da versucht hat, sondern mit Jesus zu tun kriegen, heißt immer von ihm geschickt werden zu den anderen. Sagt er den Frauen, geht zu den Aposteln. Sagt den Aposteln, geht nach Galiläa. Oder sagt, geht und verkündet in der ganzen Welt. So wie der Sohn selber gesandt wird vom Vater, so sendet er seine Leute. Apostel heißt weggeschickt werden. Wenn die Leute denken, nein, nein, ich richte mich so ein in mystischen Tête-à-Tête oder gegenüber, das ist nicht diese Tradition. Und Gott finden in allen Dingen heißt für Ignatius, Gottes Willen in allem und jedem erkennen, herauskriegen, was will er von mir in dieser Situation? Was soll ich dort tun? Das ist das, was in der vierten Woche geschieht. Und innerhalb der vierten Woche gehört dann am Schluss das hinein, so wie ich hier das Prinzip und Fundament extra aufgeschrieben habe, die schon angesprochene Besinnung zur Erlangung der Liebe. Wir stehen jetzt also bei der ersten Woche und unser Thema ist jetzt, wie Sie hier sehen, die Schwere und Bosheit der Sünde gegen den eigenen Schöpfer. Nicht, wenn man sich das klar macht, was wir in einem ersten Schritt miteinander bedacht haben, dann wird einem eigentlich schon klar, welche fundamentale Undankbarkeit und Unanständigkeit eigentlich das Nein zu Gott ist, dessen Kern ich in Misstrauen sehe. Die Schrift nennt das Oligopistia, wirklich heißt das Kleinglaube, also wenig Glaube, Kleinglaube. Wir müssten deutlicher sagen, Misstrauen. Ich sagte ja schon, für mich ist eigentlich nicht der Stolz der eigentliche Grund, sondern diese Angst, aber die Angst eben mit Misstrauen gekoppelt. Woher denn die Angst? Ich glaube von dort her, dass ein Geschöpf weiß, dass es endlich ist. Pflanzen und Tiere wissen nicht, dass sie endlich sind. Um zu wissen, dass man endlich ist, muss man einen unendlichen Horizont haben. Und das haben nur Geistwesen. Geist- und Freiheitswesen. Die haben einen unendlichen Horizont, sodass sie von dort her die Idee endlich im Kopf haben. Man darf sie also nicht von der Sprache irreleiten lassen. Da denkt man, endlich sei einfach und unendlich ist kompliziert. Nein, nein. Auf das Wort endlich kommt nur jemand, der die Idee unendlich hat. Das ist also gerade andersrum richtig. Auch wenn wir Sprachliches anders bilden. Und jetzt ist also das Geistwesen da und hat diesen Horizont der Unendlichkeit und erfährt sich selbst als endlich und begrenzt. Und angesichts des Unendlichen ist Endlichkeit so begrenzt, dass sie praktisch wie ein Nichts ist gegenüber der Unendlichkeit. Denn ob ich eine Million sage oder Milliarde oder Milliarden Milliarden vor der Unendlichkeit, ist das ein Klacks, wie nichts. Was heißt das für unsere Vorstellung von der Liebe Gottes? Ich hatte gesagt, lieben heißt sagen und tun, es soll dich geben. Das erreicht, dazu kommt also das Geistgeschöpf, dass es sagt, ich bin aus der Freiheit Gottes. Aber jetzt guckt man sich an, wer ist man denn so gut wie ein Nichts gegenüber dem Unendlichen? Und dann sagt man sich, ja, könnte Gott einem, wenn er einen wirklich liebte, nicht ein bisschen mehr geben? Wo ich ja immer sage, wer von uns hat noch nicht irgendwann mal vorm Spiegel gestanden und sich angucken und gesagt, eigentlich verdiene ich was Besseres als ausgerechnet mich. Warum bin ich nicht ein bisschen gescheiter, ein bisschen hübscher, ein bisschen reicher, ein bisschen netter und alles Mögliche, was man sein könnte? Warum bin ich nur ich? Gordini schreibt, man kann sich da vorkommen wie in sich eingesperrt. Und daraus folgt dann, dass man sagt, naja, lieben tut mich Gott ja, sonst wäre ich ja gar nicht da. Aber offenbar doch ziemlich eingeschränkt. Und deswegen muss ich selber gucken, wo ich bleibe. Und das sehe ich eigentlich sowohl hinter dem Fall der Engel wie hinter dem Fall Ureltern oder unser Selbst. Dieser Gedanke, wenn man nicht selber sich um sich kümmert, wird nichts. Nicht, dass man das hier hineinnimmt, so wie eben die Schlange, die da kommt und sagt, wo ich ja immer gesagt habe, als erstes müsste die Eva sagen, schleich dich, mit so Viechern redet man gar nicht. Das war schon der erste Fehler. Jetzt redet sie mit ihr, dann hätte sie immer noch sagen sollen, ja gut, warum wir nicht an den Baum dürfen, fragen wir ihn. Wo ich immer sage, Gott hätte gesagt, das gibt's, er soll da deswegen nicht drangehen, weil es das abends als Kompott gibt. Das heißt, hier wird einem nichts verboten. Es wird einem nicht verboten, erwachsen zu werden oder irgend so etwas. Sonst geht es um etwas, was man nur geschenkt bekommen kann. Und wenn man es nimmt, ist es hin. Ein Kompliment, das Sie bei jemandem herauskitzeln, können Sie nicht mehr frei bekommen. Und wer je, so habe ich meinen Studenten immer gesagt, wer je in der Adventszeit im Schlafzimmerschrank der Eltern nach den Weihnachtsgeschenken geguckt hat, weiß, wovon ich rede. Also es geht nicht um ein Verbot, sondern es geht um ein Angebot der Überraschung. Und es ist ein Misstrauen, der sagt, nee, nee, gucke ich doch mal lieber selber. Das erklärt auch, warum dann hinterher die Scham und die Nacktheit sichtbar wird. Vorher haben sich Adam und Eva nicht deswegen nicht geschämt, weil sie Tiere waren oder Kleinkinder, sondern deswegen, weil die Scham noch nicht verletzt war. In der Liebe ist es nämlich, hat Madame Guyon gesagt, die Seele bekleidet den Leib. Griechische Göttinnen sind nicht nackt, die haben ein Kleid aus Glanz an. Und da, wo ich mir jetzt nicht mehr schenken lasse, Leib sagt, komm und bedien dich bei mir, aber natürlich in Gemeinsamkeit und Freundschaft und Liebe, aber in dem Moment, wo einer sagt, ich muss selber grapschen, da muss man Angst haben, zu vergewaltigen oder vergewaltigt zu werden und da muss man sich kleiner machen. Das ist einfach eine andere Dimension, die dann dort hineinkommt. Aber dahinter steht, behaupte ich, eigentlich der Kleinglaube, das Misstrauen, dass man Gott nicht zutraut, dass er schon für uns sorgt. Deswegen sagen die Reformatoren, jede Sünde ist ein Zeichen von Unglaube. Man glaubt nicht, dass Gott unser Bestes will, sondern denkt, das muss man sich selber nehmen. So wie so man landläufig sagt, alles, was Spaß macht, ist verboten. Und so stellen sich die Leute Gott vor, dass sobald etwas Freude macht, wird es von Gott oder im Namen Gottes verboten. Während man beim Thomas von Aquin lesen kann, Gott wird durch nichts beleidigt, außer durch das, was Menschen gegen ihr eigenes Wohl tun. Wenn ich das zitiere, sind die Leute immer ganz verwundert, sagen, das kann doch nicht wahr sein. Und das steht beim frühen Thomas schon in der Summa Contra Gentes. Also es ist gar nicht unmittelbar, also in dem Spätwerk, im letzten, der unvollendeten theologischen Summe, sondern in der Summa Contra Gentes, aus der mittleren Zeit, nicht Frühwerk. Gott wird durch nichts beleidigt aus, als durch das, was Menschen gegen ihr eigenes Wohl tun. Wir werden ja noch über das Gebet zu reden haben. Ich sage, wenn wir nicht erhört werden, kommt es darauf an zu glauben, dass es die Liebe ist, die Nein sagt. Nicht, dass Gott nicht gehört hätte. Sondern, dass es die Liebe ist, die Nein sagt, weil er denkt, was anderes ist besser. Dass das mit hineingehört. Also scheint mir eigentlich der Misstrauen, das zu sein, was hier zugrunde liegt, in aller Form von Sünde und Schuld, ein Mangel an Glaube. Mangel an Gottvertrauen, angestoßen nochmal dadurch, dass wir uns als endlich erkennen. Nur muss man ja ein bisschen nachdenken und sagen, wenn mir Gott mehr gibt, werde ich erst recht schreien. Denn je größer eine Insel ist, desto länger ist ihr Ufer zum Meer. Das heißt, je mehr ich habe, desto mehr fehlt mir. Sodass auf die Weise nichts zu gewinnen ist. Das kann man auch vom Buddha lernen, dass alle Wunscherfüllung sowas wie Salzwasser trinken ist. Der Durst wächst. Wenn ich nicht also diesen Schritt erreiche, sage, mir kommt nicht darauf an, dass ich etwas kriege, sondern dass in dem etwas, was ich kriege, mir Gottes unbegrenzte Liebe begegnet. Wir sind auf was Unbegrenztes aus, ja, aber nicht um es zu haben, sondern weil wir unbegrenzte Zuwendung suchen. Und Lebenskunst würde heißen, in der begrenzten Gabe die unbegrenzte Zuwendung zu sehen, wofür die begrenzte Gabe, sagen wir es jetzt theologisch, das Sakrament wäre. Das gilt auch zwischen Menschen. Dass ein Mensch, der mir Begrenztes von sich gibt, darin versucht, sich zu geben. Dass das hingehört. Das ist bei Freiheit so. Freiheit gibt etwas, indem sie sich gibt und gibt sich, indem sie etwas gibt. Freiheit kann sich nicht selber restlos ausliefern. Das ist so ähnlich, wie wenn man eine Quelle in die Hand fließen kriegt. Und dann sagt man, das gefällt mir nicht, ich will den Ursprung der Quelle selber haben, nicht immer bloß den Abfluss. Und da hat man die Quelle in der Hand und da ist sie nur noch eine Pfütze. Ich kann eine Quelle nur so haben, dass sie mir entgegenquillt. Und nicht anders. Ich kann Freiheit nur so begegnen, dass sie sich mir so gibt, dass ich sie nicht in der Tasche habe. In der Tasche kann ich die Geschenke haben, aber niemals das Schenken und den Geber. Und deswegen ist das diese Herausforderung zum Vertrauen, kann ich in dem Begrenzten, was mir gegeben wird, glauben, dass sich darin mir jemand unbedingt, unwiderruflich zuwendet. Und das Nicht-Glauben heißt eben Kleinglaube haben, Misstrauen haben. Und das steht in meinen Augen hinter aller Schuld. Dieses Misstrauen, dass man selber gucken muss. So diese Formel, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Wie kann man sich selber denn helfen, wenn er einem nicht hilft, sich zu helfen? Ne? Also ich muss genau umdrehen. So ein Begriff. Schuld ist ein ganz schwieriges Kapitel, vor allen Dingen deswegen, weil derjenige, der schuldig wird, sofort seine Schuld verharmlost. Das müssen wir uns unerbittlich klar machen. In dem Moment, wo ich mich falsch verhalte, verändert sich mein Bewusstsein. Warum? Weil die eigentliche Quelle, das eigentliche Organ für die Wahrheit und die Wirklichkeit unser Herz ist. Mit Herz meine ich jetzt nichts Emotionales, sondern mit Herz meine ich das, was im Alten Testament Herz heißt, nämlich Gewissen. Im Hebräischen gibt es kein Wort für Gewissen, das heißt dort Lev, Herz. Deswegen bittet ja der junge König Salomon Gott um ein hörendes Herz. Das heißt um ein waches Gewissen. Und der Organ für die Wahrheit ist dieses Herz. Und wenn der Fuchs dem kleinen Prinzen erklärt, dass man nur mit dem Herzen gut sieht, ergänze ich ja immer, nur mit einem guten Herzen sieht man gut. Mit einem schlechten Herzen überhaupt nicht. Und die erste unmittelbare Strafe, ist keine Strafe, ist eine Folge Die erste Folge von Fehlverhalten, von Lieblosigkeit ist die Trübung des Bewusstseins. Das merkt man daran, dass man sich entschuldigt und andere beschuldigt. Das geht mit dem Adam so los. Der Adam, statt zu sagen, sei mir armem Sünder gnädig, legt los und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Also das Erste ist bei Schuldigwerden, dass man selber denkt, es wäre halb so wild. Noch schlimmer wird es mit dem halb so wild, wenn der andere mir vergibt. Wenn der andere mir vergibt, denke ich, dann kann es ja schon gar nicht so schlimm gewesen sein. Da hat er aber sein Fett, nicht? Also das ist es doppelt, es ist ganz verhängnisvoll mit dem, was Schuld heißt und dem Bösen. Dass wir uns klar machen müssen, der Schuldige selber ist zuerst der, der nicht richtig weiß, worum es dort geht. Erst wenn er wirklich bereut, kann ihm das aufgehen, aber nicht vorher. Was Schuld ist, weiß man, wenn man der Versuchung widersteht. Auch das Opfer weiß es nicht. Zum Beispiel auch eine Diskussion im ganzen Schreiben und Schreiben Theologie nach Auschwitz oder so, wir müssen die Opferperspektive wählen. Nein, das Opfer geht aus von seinen Qualen, von seiner Unterdrückung. Das Opfer kann ja nicht in das Herz des Quälenden gucken. Das Opfer weiß nicht, wie wenig oder wie sehr böse der Mensch ist, der ihm Böses antut. Wer ist da die richtige Adresse? Weil das so ausweglos ist, deswegen ist davon in der Philosophie so gut wie nie die Rede. Von ernsthafter Schuld und Sünde. Weil Hegel hat mal gesagt, die Fragen, die die Philosophie nicht beantworten kann, sind dahingehend beantwortet, dass man sie nicht stellen soll. Ja. Ne? Das sind Lösungen. Nicht? So kann es nicht gehen. Sondern genau das ist die wirklich ausweglose Frage, wie soll das wieder gut werden? Und deswegen ist der eigentliche Ort des Redens von Schuld das Schuldbekenntnis dessen, der bereut. Es gibt keinen anderen Ort. Es gibt keinen neutralen Ort. Also es ist falsch, wenn man philosophisch meint, ich fange mal an zu reden über die Irrtumsfähigkeit und über die Versuchungsmöglichkeiten der Freiheit oder so, dann tue ich so, als hätte ich einen neutralen Standpunkt und habe schon vergessen, wie lieblos ich schon gewesen bin. Dass ich eben nicht neutral bin. Wer von uns kann sich herausnehmen, dass er gegenüber der Schuld neutral ist? Was soll das heißen? Also ist der einzige Einsatz der im Bekenntnis seiner Schuld. Wie kann man aber seine Schuld bekennen, wenn das so ausweglos ist? Nur, wenn man hoffen kann, es gibt irgendwie einen Ausweg daraus. Und davon, das ist tatsächlich eine Grundbestimmung der Religionen. Man hat gesagt, die Rede von Erlösungsreligion sei so etwas wie ein weißer Schimmel. An sich geht es in allen Religionen darum, um die Befreiung des Menschen aus seiner Verlorenheit, die Besänftigung des Zorns der Götter und Gottheiten, die Befreiung aus der Heillosigkeit. Darum geht es. Wie ist das zu denken, wie ist das möglich? Und darum ist der eigentliche Ort, meine ich, und so hat das der französische Philosoph Paul Ricoeur getan vor Jahrzehnten in seinen Untersuchungen zum Bösen und zur Schuld, sagte, ich muss ausgehen von den Schuldbekenntnissen in den Religionen. Und in Religionen werden die Schuldbekenntnisse in symbolischer und mythischer Weise gesprochen. Er hat also das Material, das religionsgeschichtliche Material gesichtet und sagt, er kommt auf der Ebene des Bekenntnisses erstmal zu drei Bildern, die verwendet werden, um die eigene Schuld auszudrücken, wenn man die Texte anschaut. Das erste sind so Bilder, die was mit Befleckung zu tun haben. Kennen wir auch aus unserer Bibel, aus unserer Tradition. Dass man sich irgendwo etwas zugezogen hat, das muss man gar nicht bewusst gemacht haben. Jemand andere sagt, was hast du denn da am Ärmel? Das ist eine Befleckung und die wird dann beseitigt durch Waschungen. Diese Waschungen können symbolisch sein, mal ist es Sand, wenn kein Wasser da ist, oder irgendwelche Ersatzgästen, damit ganz deutlich ist, es handelt sich um ein Symbol. Nicht um realen Schmutz, sondern es ist ein Symbol für diese Sache, dass etwas von außen an mir klebt und an mir haftet und beseitigt werden muss. Das ist also ein erster Begriff, der auftaucht in den Bekenntnissen der Religionen. Wie gesagt, auch in unserer Tradition. Ein zweites Bild möchte ich übersetzen mit Regelverstoß. Ricoeur nennt das die Sünde, aber das ist eben dann ganz bestimmter Sündebegriff. Ich schreibe meinen Namen Ricoeur dahin. Paul Ricoeur. Großer protestantischer Philosoph, ein französischer, der vor nicht langer Zeit gestorben ist. Der nennt das Sünde. Ich schlage vor, Regelverstoß zu sagen, damit deutlich wird, was gemeint ist. Hier geht es nämlich darum, dass der Mensch hat es immer vom Stamm oder vom Volk her mit den Gottheiten zu tun. Und auf einmal zeigt sich, dass die Gottheit, mit der man es zu tun hat, irgendwie böse ist. Das merkt man daran, dass Krankheiten ausbrechen. Oder dass die Fruchtbarkeit versagt, sowohl bei den Menschen wie bei den Haustieren. Oder. Schlechte Ernten nur und dergleichen. Und dann geht jemand zum Orakel oder man fragt jemand, der sowas weiß, um herauszukriegen, warum ist eigentlich die Gottheit böse? Und dann hat die Gottheit, ist durch irgendwas verärgert und dann muss die Gemeinschaft diesen Grund des Ärgers beseitigen und dann kommt die Sache wieder in Ordnung. Zum Beispiel in Theben bricht die Pest aus. Und dann geht jemand also zum Orakel und das Orakel sagt, ja, da hat irgendwer seine Mutter geheiratet und seinen Vater umgebracht und das müsst ihr in Ordnung bringen, vorher wird das, geht die Pest nicht weg. Und dann gibt es ein dramatisches Suchen, man stellt sich raus, das ist der Ödipus. Und dann seine Mutter bringt sich um, er sticht sich die Augen aus, geht außer Landes und damit ist das Land gerettet. Auch hier geht es nicht um das Gewissen des Einzelnen, der muss das gar nicht wissen, sondern er hat in irgendeiner Form sich hier verfehlt. Im Alten Testament haben sie so Geschichten, dass der Saul da irgendwelches Vieh am Leben lässt oder Leute am Leben lässt und dann bricht auch die Krankheit im Lager aus und dann muss das in Ordnung gebracht werden. Das ist also ein zweites Feld, das auftaucht in den Religionen, ein Regelverstoß, wo die Gottheit das übel nimmt. Das muss gar nicht bewusst sein, sowas kann auch unbewusst passieren, siehe Ödipus. Und der Mensch muss sich da arrangieren. Erst an dritter Stelle kommt dann das, was er Culpabilität nennt, also die eigentliche Straffälligkeit. Das heißt, ein Handeln gegen besseres Wissen und Gewissen. Das ist ein erheblicher Fortschritt, der dann eintritt gegenüber dem Ödipus, der gar nichts dafür kann. Das ist ein Schritt in der Kultur, der erreicht wird, dass gesagt wird, nein, zur eigentlichen Schuld gehört das Bewusstsein, das Gewissen, das dort auftaucht. Zugleich taucht aber mit diesem Bewusstsein und Gewissen auch der Gedanke auf, ja, wie soll denn das in Ordnung gebracht werden? Ungeschehen gemacht werden kann es nicht. Es gab so, im frühen Mittelalter gab es Theologen, die meinten, zur Allmacht Gottes gehört auch, dass er Dinge ungeschehen machen kann. Und die gesagt haben, allmächtig heißt alles können. Na, alles Mögliche, aber Unmögliches kann auch Gott nicht. Ungeschehen machen kann Gott nichts. Die Frage ist, was geschieht dann damit? Natürlich soll man es wieder gut machen, aber was macht denn Wiedergutmachung gut? Nicht? Das ist die weitere Frage. Also die Schuld, dieses Bewusstsein der Schuld stellt zwei Fragen. Wie ist es dazu gekommen? Und wie komme ich da wieder raus? Und diese Fragen werden in frühen Kulturen beantwortet durch das, was wir Mythen nennen. Mythos heißt das Wort, aber nicht ein Wort wie Logos, wo man argumentiert, sondern ein Wort, wo erzählt wird. Man erzählt eine Geschichte vom Anfang dieser Kultur oder dieses Stammes, dieser Welt, bis zu deren Ende, um damit zum Ausdruck zu bringen, in der Form der Erzählung, hochgesprochen nennt man das ein narratives Argumentieren oder so, um klarzumachen, wie ist es dazu gekommen und wie kommt es wieder raus. Und auch das hat Ricoeur untersucht und hat die Fülle der Antworten der Religionsgeschichte auf vier Mythen gebracht, die da sind. Und ich wüsste auch nicht mehr. über Jahre hin, wo ich das so verglichen habe und so. Ich meine, das sind wirklich die Punkte, da kann man alles andere darunter unterbringen. Und auch jeder von uns kann anhand dieser vier Mythen, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, sich fragen, welcher ist denn eigentlich meinem Umgang mit meiner Schuld am nächsten? Denn jeder hat so seine Strategien da. Das erste ist der sumero-akkadische Mythos, also Babylon, von dem war heute schon die Rede. Nicht? Dort wird gesagt, dass am Anfang das Chaos und das Unrecht herrscht. Das ist das Erste. So heißt es noch beim späten Schelling, zuerst ist Nacht und hinterher geht ein Licht auf. Also zuerst ist Gewaltsamkeit und Chaos und Kampf aller gegen alle. Und dann kommt eine jüngere Göttergeneration und macht gewalttätig Ordnung. Kampf gegen die Titanen. Oder Zeus, der seinen Vater entmannt, der immer die Kinder aufgefressen hat. Und so. Also in solchen Schritten wird das irgendwie angegangen. Also man sagt, zuerst herrscht Chaos, das ist das Normale, und innerhalb dessen wird durch Gewalt Ordnung. Das ist auch die erste politische Theologie, die wir haben. Denn dieser Sohn der Götter, das ist dann der Stadtkönig. Und der Stadtkönig ist immer der Vertreter der Götter. Jeder Krieg ist ein heiliger Krieg der Ordnung gegen das Chaos. Am Anfang war es noch so, dass das Chaos jedes Jahr neu ausbrach. Dann wurde der alte König umgebracht und dann gab es einen neuen König, bis die Könige das satt waren. Und dann haben sie immer irgendeinen Kriegsgefangenen genommen und den ein Jahr lang König spielen lassen und dann wurde er umgebracht. Ich sage mal, schwache Reste haben wir davon noch im Karneval. Nicht? Also Chaos, das wieder ausbricht, damit dann wieder Ordnung wird. Das ist also ein erstes Modell. Also es kommt, das Böse kommt gar nicht dazu, das Böse war immer schon da. Und dann kann ich gewalttätig Ordnung machen, so wie es der Präsident Bush versucht. Nicht? Versucht da jetzt Ordnung zu machen gegen die Achse des Bösen. Und wenn ich mich da durchsetze, dann hat sich das Gute eben behauptet. Das sind die Antwort bei diesem ersten Mythos auf das, wie komme ich in die Schuld rein oder wo kommt das Böse her, wie kommt man wieder raus. Erste Mythensorte. Zweite Mythensorte ist das Tragische. Da kann ich wieder auf den Ödipus zurückkommen, den wir eben schon hatten. Also die Eltern vom Ödipus hören, dass der Junge so schreckliche Dinge tun wird. Also wollen sie erst gar keine Kinder kriegen, dann ist der Ödipus da, dann soll er umgebracht werden. Dann wird er nicht umgebracht, sondern gerettet, wie es dann immer geht. Dann wächst er auf am Königshof da in Korinth unten und geht dann selber zum Orakel und hört dort, dass er seinen Vater töten wird. Also geht er nicht mehr nach Hause zurück, sondern nach Theben und dann passiert das ganze Unglück. Also der Mensch kann tun und lassen, was er will. Er rennt auf jeden Fall in sein Unglück, das per Schicksal verhängt ist. So Ausdrücke haben sie eben auch, vor allen Dingen bei Aischylos und so, wo es dann heißt, wen Gott verderben will, den schlägt er zuvor mit Hochmut. Und auch solche Texte finden sie im Alten Testament. Da wird so etwas gesagt, Gott gegenüber dem Pharao. Er sagt, ich verstocke ihn, damit er nicht umkehrt. Muss man sehen, wie man die dann deutet in biblisch-christlicher Tradition. Nicht? Aber sie haben dieses Material auch dort, dass das auftaucht. Also das ist die zweite Entwurf, die tragische Form. Es ist Schicksal, es ist Verhängnis. Gerade wenn man sich dagegen wehrt, gerät man hinein. Das hat keinen Sinn. Und wie kommt man raus? Eigentlich gar nicht. Der schuldig gewordene kommt ums Leben. Und die Zuschauer, die erleben das, darum sind ganze Bibliotheken geschrieben worden, dieses berühmte Paar bei Aristoteles, Schrecken und Läuterung. Die einen legen das ganz medizinisch bloß aus, dass so die Säfte rauskommen oder so. Nicht? Andere nehmen das ein bisschen hochgeistiger, wie auch immer. Jedenfalls geht es darum, einerseits erfahre ich also den Schrecken, so geht es mit dem Menschen. Und auf der anderen Seite die Läuterung, spielt dir nichts ein oder so, du bist eben Spielball des Schicksals. Das ist das Einzige, was es dort gibt. Eigentlich ist es eine Ausweglosigkeit. Das ist einer der Gründe, warum Platon gesagt hat, die Dichter und die Tragödienleute gehören rausgeschmissen aus der Stadt. Sowas darf man nicht von den Göttern sagen und die jungen Leute verderben. Während andere ja sagten, nein, das ist unsere Kultur und das ist unsere Religion, sagte Platon, nein, das darf es nicht geben. Aber es ist eine zweite Form, die hier auftaucht, also die tragische Lösung. allen möglichen Modellen. Das Dritte, dann nehme ich jetzt das Vierte bei ihm vorweg, weil das Dritte ist dann der Adam-Mythos, wie er sagt. Ich nehme erst das Dritte, das ist die Gnosis, die im Judentum kurz vor Christus und nach Christus entsteht, also wohl Reaktion auf das, auf die entwickelte Dinge im Judentum, wie dann auf das Christentum schon. Gnosis heißt Erkenntnis. Und hier ist der Gedanke, dass der Mensch nicht eigentlich schuldig geworden ist, sondern dass er sein Göttlichsein vergessen hat. Einer der berühmtesten Texte ist das berühmte Lied von der Perle. Die Perle fällt in den Schmutz. Die Seele fällt in den Körper, in die Materie. Die Seelen, die im Himmel sind, fallen irgendwie auf die Erde und vergessen, wo sie eigentlich hingehören. Warum die darunter fallen, das wird nicht so richtig klar. Das reicht wieder von Schicksal bis zu Schuld. Das bleibt unklar. Bleibt auch zum Beispiel bei Platon im Phaidros unklar, wo da dieses Pferdegespann da immer herumreißt. Die Seele ist dort, der Mensch ist ein Pferdegespann. Also er ist, die Vernunftseele ist der Leiter und dann gibt es zwei Pferde und das eine Pferd ist edler als das andere. Und manche schaffen das, die Bahn zu halten, und bei manchen benehmen sich die Pferde zu wild und dann stürzt der Wagen. Also da gibt es alle möglichen Bilder, nochmal von der Schuld bis zum Schicksal. Jedenfalls ist es passiert. Die Menschen fallen runter, da gehört die Geschichte hinein, die ich ja dann immer an der Stelle anspreche, dass wir diese Regenrinne da unter der Nase haben, nicht? Wo uns der Engel der Geburt den Finger drauf gelegt hat, damit wir nicht reden von dem, was wir vorher da oben erlebt haben. Wir sind also da eigentlich im Himmel gewesen und purzeln dann hier runter, nicht also vom Storch aus dem Teich geholt, sondern vom Himmel herunter gepurzelt, nicht? Sind wir da und leben jetzt hier. Und die Befreiung besteht darin, wie ausdrücklich also dann geschrieben wird bei den Vertretern, bei einigen, es geht nicht darum zu erkennen, dass man schuldlos werden muss, sondern es gilt zu erkennen, dass man Gott ist, göttlich ist. Deswegen fasziniert das natürlich viele Leute. Wie man zu dieser Erkenntnis kommt, da ist wieder eine ganz breite Skala von brutalster Askese bis zu wüstester Promiskuität und allen möglichen sexuellen Perversionen. Es kommt nur darauf an, dass man irgendwie aufwacht aus dem Vergessen, dass das erreicht wird. Und da gibt es dann die verschiedensten Gruppierungen und verschiedensten Wege, aber der Grundgedanke ist immer der, man hat vergessen, wer man ist, und muss das wieder entdecken. Sie merken, Gott, hier gibt es keine Reue, keine Schuld, keine Vergebung. Hier wird das ganz anders entworfen. Und hier wird auch zum ersten Mal der Mensch auseinandergenommen, nicht der ganze Mensch, sondern hier ist jetzt die Rede von Leib und Seele, von der Geistseele, die irgendwie in die Materie, in den Körper fällt, die dann so etwas ist wie ein Gefängnis, ein Grabmal, ein Gefährt, ein Boot, wie die Bilder bei Platon heißen, die der nicht erfunden hat. Wo die Menschen sich eher mit ihrem Geist identifizieren und sagen, das andere ist eben der Körper, einen Erdenrest zu tragen, peinlich, nicht? Will ich eigentlich loswerden, denn ich bin ja eigentlich ein Geistwesen, aber wir sind nicht Engel, die in irgendwelchem Lehmmatsch stecken, sondern wir sind Menschen. Das ist das, was Aristoteles so stark macht. Plato sagt ausdrücklich im Alcibiades Major, die Seele, das ist der Mensch. Und das hat immer wieder auch die Christen natürlich besonders fasziniert. Bis hin zu Diskussionen, haben die Tiere überhaupt eine Seele? Dabei heißt Tier Animal natürlich Seelenwesen. Denn Anima heißt die Seele, Animal ist das, wir sagen Lebewesen, wörtlich müssen wir sagen, das Seelenwesen. Aber weil man dann Seele nur als Geistseele denkt und gleich sagt, ich bin eine Geistseele und stecke da in irgendwelchem Lehmzeugs drin, ne? Nein, nein. Deswegen, Leib ist was anderes als Körper, hat auch eine Körperdimension, aber es ist Leib, lebendig. Der vierte Mythos, das ist, sagt jetzt der Adam-Mythos. Also wir gucken das jetzt religionswissenschaftlich an, wie wir reden, nicht jetzt theologisch-christlich. Nicht? Das ist ein bestimmter Mythos, da wird erzählt, dass eine gute Welt besteht und dass in dieser guten Welt der Mensch durch freien Ungehorsam schuldig wird. Allerdings gibt es da die Schlange. Das heißt, der Mensch hat damit nicht angefangen. Das ist auch einer meiner Gründe gegen das Reden vom Hochmut. Wir haben noch nicht mal das Format, ordentlich böse zu sein, sondern das muss uns nur eingeredet werden. Also erbärmlich ist es obendrein noch, nicht? Große Schuld gibt es überhaupt nicht. Große Schuld, so hat es also einer der Philosophen gesagt, große Schuld ist nur der große Nenner. Ein Sechzehntel ist nicht viermal so groß wie ein Viertel, sondern viermal so klein. Es klingt nur so groß. Und so ist es mit Schuld. Die ist immer erbärmlicher, immer weniger, immer nichtiger. Alles, was daran groß ist, ist gut. Es wird nur pervertiert. Es wird missbraucht. Zum Beispiel die Intelligenz. Zum Beispiel die Willenskraft. Zum Beispiel und. Also, wo kommt denn nun die Schlange her? Darüber sagt die Bibel nichts. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Denn ich behaupte, wenn etwas in sich unbegreiflich und wirklich undenkbar ist, dann ist es eigentlich das Böse und die Schuld. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, keiner versteht's, obwohl wir uns alle darauf verstehen. Wir können es alle, aber wir wissen nicht warum. Und deswegen gehört doch diese Muster dazu, wenn wir wieder zur Vernunft haben, wie konnte ich bloß und so weiter. Es ist nicht rational, denn alles, was rational ist, alles, was verstehbar ist, ist gut. Deswegen bitte ich Sie, so einen scharfen Unterschied zu machen, was wir in der Umgangssprache nicht machen, zwischen entschuldigen und vergeben. Ich finde vergeben noch besser als verzeihen. Also vergeben und verzeihen ist dasselbe Wort, aber bei vergeben steckt geben drin, was bei verzeihen nicht so sichtbar ist. Bei verzeihen, da steckt drin zeihen jemand etwas, also beschuldigen. Vergeben finde ich das schönere Wort. Also es geht nicht darum, hier zusammen sich zu entschuldigen, sondern zu sagen, das bin ich gewesen, wo wir es gewesen sind. Vieles an uns ist zu entschuldigen. Entschuldigen ist sagen, du warst es nicht. Wenn das Kind die Grippe hatte, schreibt die Mutter eine Entschuldigung. Wenn das Kind die Schule schwänzt, fehlt es unentschuldigt. Also entschuldigen heißt nicht Schuld wieder gut machen, sondern entschuldigen heißt sagen, es liegt keine Schuld vor. Eigentlich. Ich glaube, nicht von ungefähr vermischen wir das in unserer Umgangssprache so und heben das so auf, treten dann vor das Schienbein, sei immer, und lassen offen, ob mit Absicht oder nicht, und sagen einfach Pardon. Nein, es kommt darauf an, wo habe ich um Vergebung zu bitten und wo habe ich mich zu entschuldigen. Klar dürfte sein, sich total entschuldigen, heißt seine Freiheit bestreiten. Das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum die Leute gern die Freiheit loswerden wollen, weil sie dann sagen können, ich bin's ja nicht. Deswegen schlagen ja so Leute wie Wolf Singer oder Gerd Roth vor, das Strafrecht abzuschaffen. Natürlich, wenn wir nicht frei sind, sondern das nur unser Gehirn ist. Das ist ja genau die Frage. Ich kann mich entschuldigen, aber wer sich total entschuldigt, wer es also nie gewesen ist, wann ist überhaupt was gewesen? Und deswegen ist nicht klar zu machen, wo es herkommt. Ich habe heute Vormittag schon angedeutet, wo ich denke, dass es herkommen kann. Nein, vorhin habe ich es ja angedeutet, eben mit diesem Gedanken der Erfahrung der Endlichkeit und der Versuchung zum Misstrauen. Das Richtige wäre, angesichts dieses Schocks und der Angst, auf Gott zu vertrauen. Wir retten uns das Misstrauen. Warum? Wenn es darauf eine Antwort gäbe, wäre es keine Schuld. Ich kann mich dem nur annähern, dass das da ist. Aber das macht die, wie heißt das da, die Schwere und die Bosheit nicht geringer. Dass es in sich nicht nachzuvollziehen ist. Und dass Entschuldigung dann immer darauf hinausläuft, die eigene Schuld zu bestreiten unter Beschuldigung anderer. Natürlich, denn irgendwer muss es ja gewesen sein. Solange es Gott gab, hat man gesagt, Gott ist es. Jetzt gibt es Gott nicht mehr, jetzt können es ja nur die anderen sein. Eine Zeit lang waren es die Juden, da waren es die Jesuiten, da waren es die Freimaurer, da waren es die Kommunisten. Irgendwen findet man immer und sagt, an denen sind alle schuld. Oder die Kapitalisten oder wer auch immer. Das darauf hinausläuft, weil der Mensch es nicht selber für sich übernimmt. Also habe ich diese vier Mythen und es leuchtet doch ein, die können nicht alle wahr sein. Die passen nicht zusammen. Wonach kann ich die nun gewichten? Ich behaupte, der einzige Maßstab, so hatte ich ja begonnen, kann sein das Bekenntnis des Reuigen, das Schuldbekenntnis selber. Und dann ist klar, dass beim Schuldbekenntnis selber nur übrig bleibt der Adam-Mythos. Denn was sagt das Schuldbekenntnis? Das Schuldbekenntnis sagt erstens, ich war's. Nicht, ich habe eine Revolte gemacht gegen die herrschende Bosheit, sondern ich war's. Ich war's in einer Welt, in der mir erstmal Gutes begegnet ist. Ich war nicht gezwungen dazu, tragisch. Ich hätte es lassen können. Nochmal, wenn ich es nicht lassen konnte, dann kann ich es nur bedauern, aber nicht bereuen. Was ich selber nicht lassen kann, kann ich nicht bereuen, sondern nur bedauern. Bereuen geht nur, wo ich mich falsch verhalten habe, wie ich sagte, gegen besseres Wissen und Gewissen. Unter Umständen kann meine Schuld nicht auf dieser Ebene liegen, sondern schon einen Schritt vorher, dass ich erst mein Gewissen verdorben habe, um dann nicht mehr gegen das Gewissen angehen zu müssen. Das sind dann feinere Dinge, die man noch untersuchen und diskutieren kann. Das muss also nicht auf der Ebene unmittelbar gegen das Gewissen sein. In der Regel sündigen wir nicht mit aufgehobener Faust gegen den Himmel, sondern wir drehen das so lange zurecht, bis wir sagen, ja, ich bin sowieso eine Ausnahme und überhaupt und so. Und um das dann irgendwie zu rechtfertigen. Aber wo wir schon wissen, wenn man erstmal so kompliziert darum reden muss, ist es sicher nicht wahr, dass das dorthin gehört. Drum bleibe ich einfach bei dieser schlichten Beschreibung zu sagen, im Schuldbekenntnis sage ich, ich war es. Zweitens, ich musste es nicht tun. Und drittens, ist es überhaupt nicht getan mit hier erkennen, sondern erkennen tue ich mich als Sünder, nicht als göttlich. Und das Einzige, was mir bleibt, ist Bitte um Vergebung. Vergeben heißt nicht vergessen. Was blieb denn dann von uns übrig, wenn da alles vergessen wäre? Wo kann ich denn, wenn ich sage, ich vergesse all mein Fehlverhalten, was bleibt dann von mir eigentlich noch übrig, so wie sich das als Ader durch alles hindurchzieht und überall? Was hätte ich davon, wenn ein Mensch, der mich mag, zu mir sagt, ich mag dich weiter, aber abzüglich aller deiner Fehlverhalten? Kann man sich mal fragen, was da übrig bleibt. Die Lösung kann doch nur heißen, ich bejahe dich mit all deinen Fehlern und mit deiner Schuld, die ich nicht bejahe. Wenn da jemand verlangt, der andere soll die Schuld bejahen, sage ich, was ist denn das? Die bejahe ich ja selber nicht, in meinen besten Augenblicken jedenfalls nicht. Nein, ich bejahe dich mit der Schuld, die ich nicht bejahe. Nicht abzüglich der Schuld, was bleibt da übrig? Nicht unter Bejahung der Schuld, sondern unter Einbezug der Schuld, die ich nicht bejahe. Das heißt vergeben. Und das erwarten wir voneinander, aber da ist es nur in Grenzen möglich. Was ist da nur in Grenzen möglich? Das ist an der Reue abzulesen. Und das hat Max Scheler, der Philosoph, in seinen Analysen der Reue gezeigt. Er sagt, Reue heißt im ersten Schritt, was habe ich da getan? Aber Reue sagt in einem tieferen zweiten Schritt, wer bin ich denn, der das tun konnte? Und was nützt es mir da, wenn der andere sagt, Schwamm drüber, machen wir weiter, wenn ich doch der bleibe, der das tun konnte? Das heißt, was eigentlich der Mensch ersehnt, der seine Schuld bekennt und um Reue bittet, ist, und so steht es im Alten Testament ein paar Mal, dass er ein neues Herz bekommt. Das Herz aus Stein heraus und ein Herz aus Fleisch in die Brust. Paulus spricht von der neuen Schöpfung. Kainektisis, eine neue Schöpfung, Neuschöpfung. Und deswegen, ich habe heute Vormittag davon gesprochen, dass erst spät Israel auch zu diesem Gedanken der Schöpfung aus nichts vorgestoßen ist. Zur selben Zeit, wo es zur Schöpfung aus nichts vorstößt, stößt es auch zu dem Gedanken vor oder wird ihm gezeigt, die Auferweckung der Toten. Denn wer aus nichts etwas schaffen kann, der kann auch Tote wieder lebendig machen. Und weniger als Tote lebendig machen, erwartet der nicht, der eigentlich um Reue und Vergebung bittet. Und deswegen kann eigentlich kein Mensch wirklich vergeben. Er kann es gut sein lassen, er kann die Vergebung, die ihm geschenkt worden ist, weiterreichen. Aber wirklich dieses tiefe Bedürfnis kann natürlich kein Mensch erfüllen. Deswegen haben die Pharisäer völlig recht, dass sie, als Jesus da zu dem durchs Dach runtergelassen und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, was fällt dem ein? Das kann nur Gott. Die haben völlig recht. Neu schaffen, aus Totem wieder lebendig machen, und weniger ist Vergebung von schwerer Schuld nicht. reden ja nicht von Fehlern oder Schwächen. Weniger ist das nicht. Das kann nur von Gott her geschehen, gerade gegen dem gegenüber man sich in dieser Form hier verfehlt hat. Das ist das, wo es hier ja hingehört und gerade dort trifft. Bleibt also die einzige Frage zu sagen, ja, wenn das so ausweglos ist, dann ist vielleicht das Bekenntnis falsch. Tatsächlich gibt es Arten, sich schlecht zu machen, die darauf hinauslaufen, sich zu entschuldigen. Das Bild, was ich mir dafür zurechtgelegt habe, ist, jemand hat eine schöne weiße Weste und dann kleckert er da drei Rotweinflecken drauf und dann färbt er die ganze Weste bordeauxrot ein, läuft überall herum und sagt, was bin ich für ein Schwein mit meiner dreckigen Weste. Jeder sagt, was hat der für einen feinen Geschmack und für ein feines Gewissen. Also es gibt eine Art, sich für schuldig zu erklären, wo man alle die wirklichen, konkreten, miesen Gemeinheiten ersäuft in einer allgemeinen Idee von Sündigkeit. Das ist nur ein letzter Trick, wie man nochmal dem Bösen auskommt. Das ist nicht konkrete Schuld. Sondern man muss wirklich die eigenen Gemeinheiten, das eigene Wuseln und Wieseln, da im Grunde sich ein bisschen ahnen, was dort drin steckt, an Neid, an Gemeinheit, an Rachsucht und. Ne? An Ranküne und an Rachegedanken und alles Mögliche, um ein bisschen eine Ahnung zu bekommen, was für eine Zumutung es eigentlich bedeutet, dass wir von jemand anderem hoffen, dass er uns mag. Wenn man das wirklich mit hineinnimmt. Dass das dort gegeben ist und auftaucht, und deswegen denkt Ignatius, da ist es ganz gut, ein paar Tage darüber nachzudenken. Das wirklich an sich heranzulassen und in sich einsickern zu lassen. Natürlich kann man sagen, ja, wer kann schon heilig sein, von keinem von, abgesehen, dass das von uns verlangt wird, aber lassen wir mal, vollkommen müssen wir gar nicht sein und heilig. Ich behaupte, dass jeder von uns ein bisschen netter und menschlicher und erträglicher sein könnte, wenn er nur wirklich wollte. Wir wünschen uns das, aber wir wollen es nicht wirklich. Wenn wir das wirklich wollten, wären wir ein bisschen netter. Immer noch nicht heilig, aber ein bisschen netter. Und weil wir das eigentlich wissen, sind wir, glaube ich, noch unerträglicher, als wir in unseren besten Augenblicken ahnen. Dass diese Dimension dann nochmal mit hineingehört. Und dem sollte man sich einfach einmal aussetzen, das aufzunehmen. Oje, ich höre auch gleich auf. 2 Minuten noch, nämlich auf ein Stichwort hin, muss ich noch sagen, weil das genau in unsere Tage jetzt gehört. Darauf kommt dann nämlich die Antwort Felix Culpa. Wie gesagt, glückselige Schuld. Das ist ein ganz tiefes, ein großartiges Wort, aber das gefährlichste Wort aus der Liturgie, das ich kenne. Weil viele das so verstehen, dass sie sagen, besser Schuld als Unschuld. So konnte Gott nochmal seine Liebe zeigen, so ähnlich wie der jüngere Bruder, nicht? Der ältere bleibt zu Hause und kriegt den noch einen auf den Deckel, weil er zu feige war, da wegzugehen oder so, nicht? Der jüngere geht erst drauf, macht da wild daher und kommt zurück und kriegt dann noch das Kalb und den Ring. Und das Schlimme bei uns ist, wir haben das alle gelesen und deswegen denken wir ja, okay, jetzt machen wir erst einen drauf und das Kalb wartet schon. Also mit sowas kann überhaupt nur Gott umgehen. Dass das noch in Ordnung kommt. Also Felix Culpa wird dann zur äußersten Blasphemie, wenn das heißt, Gott soll dem Sünder noch dankbar sein dafür, dass er ihm die Gelegenheit gibt, seine Gnade zu zeigen. Selbstverständlich ist nichts besser als wirklich bewährte Unschuld. Nicht einfach naive Unschuld, sondern Unschuld, die sich in der Versuchung bewährt hat. Das kann sie nicht alleine, so nur aus der Gnade Gottes. Und das genau hat uns zum Beispiel eine der jüngsten Kirchenlehrerinnen, nämlich die kleine Therese, so klar gemacht, bewahrt zu werden von der Schuld ist genauso wie von der Schuld befreit oder erlöst zu werden. Das gibt keinen Grund, sich an das Mindeste an irgendwas einzubilden, da wäre es genauso da. Also Felix Culpa kann nicht heißen, die Schuld ist glücklicher als die Unschuld. Wenn wir denken, um was für einen Preis diese Erlösung erkauft worden ist, da werden wir noch von reden müssen, wenn wir zur dritten Woche kommen, über das Leiden Jesu Christi, wo das hineingehört. Nein, das Wort kann nur so heißen, dieses absolut Sinnlose und Sinnwidrige von Schuld, dass sogar Gott daraus noch was machen kann, indem er nämlich vergibt. Oder meinen Sie, der Petrus würde sagen, wie schön, dass ich meinen Herrn verleugnet habe, da konnte er mir vergeben? Na, niemals. Bis heute würde er sagen, das hätte niemals passieren dürfen. Trotzdem ist er der Zeuge seines vergebenden Blicks. Beides gehört zur Ewigkeit des heiligen Petrus. Dass er verleugnet hat und dass ihm vergeben worden ist. Nur so kann ich Felix Kulpa denken, aber nicht als Entschuldigung, dass man sagt, wie schön, dass ich mich da nicht so benommen habe wie der ältere Bruder. Wir sind nun mal leider alle der jüngere Bruder. Und alle identifizieren sich mit dem Jüngeren und gucken auf den Älteren herunter. Der Ältere war nur einer, nämlich Jesus selber. Nur, dass er sich anders verhalten hat als dort der Ältere. Genau wie mit den 99 Gerechten, die da in der Wüste gelandet sind, wo die Leute denken, ja, wie geht denn das, wie geht denn das? Man muss mal begreifen, dass Jesus Humor hat. Es gibt doch gar keine 99 Gerechten, wo sollen die denn herkommen? Es gibt nur einen Gerechten und das war er. Nein, nein. Also das muss man immer noch mal merken, was in solchen Texten dann noch mal drinsteckt nach der anderen Seite. Wenn man sich das ein bisschen klar macht, deswegen höre ich jetzt auch auf zu reden, damit Sie das noch ein bisschen können oder so. Ich schließe wieder mit einem Gebetstext dazu noch einmal. Gott, der du hinausführst in die Weite, wir fühlen uns oft uns selber, unseren Wünschen und Gefühlen ausgeliefert oder auch der Geschichte und den Verhältnissen. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Schenk uns jene Armut des Geistes, die uns frei macht und befreiend sein lässt. Lass uns dich suchen und finden in allem durch Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.